Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 85. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt Köpfe in der deutschen AM-Szene, also Additive Manufacturing, an denen man kaum vorbeikommt. Diese Menschen pushen die Technologie mit größter Leidenschaft auch über ihren eigentlichen Beruf hinaus. Zu diesen Menschen zählt meine heutige Gesprächspartnerin. Wenn ihr Name fällt, ist häufig, Achtung Wortwitz, höchste Eisenbahn. Sie fährt aber nicht nur ab auf schwere Schienenfahrzeuge der Deutschen Bahn AG, sie spielt auch beim Thema Leichtbau eine gewichtige Rolle. Sie ist nämlich Mitglied im Strategiebeirat der vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Initiative Leichtbau. Außerdem ist sie die Chefin des MGA-Netzwerks. MGA steht für Mobility Goes Additive bzw. Medical Goes Additive. Tja, und weil ihr Tag offenbar mehr als 24 Stunden hat, setzt sie sich obendrein noch für mehr Frauen in der AM-Branche ein. Dafür hat sie die jährliche Konferenz Women in Additive Manufacturing ins Leben gerufen. Viele von Ihnen wissen jetzt bestimmt schon, von wem die Rede ist, ganz genau von Stefanie Brickwede. Ich freue mich sehr, dass sie heute in meinem kleinen Podcast zu Gast ist. Hallo, liebe Frau Brickwede, bitte stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor.
Lieber Herr Asche, es ist eine große Freude, heute bei Ihnen dabei zu sein. Ja, herzlichen Dank auch für die nette Einleitung. Ich bin von Hause aus Ökonomin und habe vor einigen Jahren, nächstes Jahr werden es tatsächlich schon 10 Jahre, den Einstieg in die additive Fertigung gefunden. Und das macht mir seitdem, ich sage jedes Mal, jeden Tag Spaß wie Bolle. Daran merkt man auch schon gleich, ich komme aus Berlin, wenn auch nicht gebürtig. Das Ganze hat mal gestartet, weil ich dringend auch nach einer Möglichkeit suchte, privat, mir Schuhe drucken zu wollen. Das hat bis zum heutigen Tag ehrlicherweise noch nicht so ganz funktioniert. Aber da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ja, aber ganz lieben Dank, dass ich hier heute dabei sein darf.
Okay, dann steigen wir ein ins Thema. Ich hatte es bereits erwähnt, Sie sind Leiterin des Konzernprojektes 3D-Druck at DB, also 3D-Druck bei der Deutschen Bahn. Lassen Sie mich mit einem provokanten Einstieg anfangen. Ich bin regelmäßiger Nutzer der Deutschen Bahn und offen gesagt nur so mittelmäßig begeistert. Deshalb die Frage, kann der 3D-Druck perspektivisch helfen, dass die Züge künftig pünktlicher werden? Falls ja, wie gegebenenfalls?
Das Großartige ist, das tut er auch heute schon. Noch nicht genug, ich gebe es zu, und ich bin auch häufiger Nutzer der Deutschen Bahn. Ich kann ja gerade Ihre Einschränkungen sehr gut nachvollziehen. Aber da müssen wir jetzt halt allesamt mal ein bisschen durch, weil da gerade jede Menge Bauarbeiten laufen. Aber tatsächlich kann der 3D-Druck da deutlich weiterhelfen. Und das, was wir heute schon machen, wir sind in dem Thema 2015 gestartet. Und dann im 3D-Druck auch gleich mit der Königsklasse. Wir haben uns gar nicht mit Prototypenbau aufgehalten, sondern wir sind gleich in die Fertigung von Ersatzteilen eingestiegen. Und das trägt immer wieder dazu bei, dass wir Züge pünktlich aus der Instandhaltung wieder auf die Strecke schicken können, wenn vielleicht Ersatzteile fehlen. Und häufig kommen wir die auch gar nicht anderweitig mehr ran. Und das ist ein Problem. Ja, wir sprechen ja über Züge, die betreiben wir über einen sehr langen Zeitraum. Ja, manche sogar länger, als ich alt bin und ich bin 51. Und dann haben wir immer wieder so das Problem, dass Teile abgekündigt sind, die sind nicht mehr beschaffbar. Und wenn ja, mit unglaublich langen Vorlaufzeiten, weil erstmal die Tools gefertigt werden müssen, die Gusswerkzeuge gefertigt werden müssen. Und wir warten zum Teil auf Ersatzteile bis zu 3 Jahre. Und jetzt spielt halt 3D-Druck uns da wunderbar in die Hände. Mit additiver Fertigung sind wir jetzt in der Lage, genau solche Teile dann auch zu fertigen. Und deshalb auf Ihre Frage zurückkommt, ja, wir werden pünktlicher, auch mit 3D-Druck. Alleine der 3D-Druck wird uns allerdings da auch nicht retten, aber er trägt dazu bei.
Können Sie konkrete Anwendungsbeispiele nennen? Bauteile. Was haben Sie in der Vergangenheit schon additiv aufgebaut?
Ja, wir sind mal gestartet mit so einem kleinen Mantelhaken. Und in der Zwischenzeit haben wir über 120.000 Teile gedruckt und verbaut, die sich auf über 500 verschiedene Anwendungen beziehen. Und wir nutzen dazu heute schon 12 Technologien, also eine unglaubliche Bandbreite. Und das, was zum Beispiel letztes Jahr uns gerettet hat, das war ein Thema, was wir für uns dann auch in der Gelegenheit erarbeitet haben, ist der Druck von einer Gussform. Wir brauchten ein riesengroßes Getriebegehäuse. Dieses Getriebegehäuse wird verbaut in Rangierloks. Und weil das nicht mehr verfügbar war, standen 50 Rangierloks. Und das ist natürlich echt ein herber Einschnitt. Und das Getriebegehäuse selber ist riesig. Ja, das sind 540 Kilogramm Stahl. Das würde man nicht drucken. Aber aus Kostengründen. Aber wir haben dann im Rapid Casting Verfahren die Gussform gedruckt und konnten dadurch die Verfügbarkeitszeiten, also die Lead Time, um Monate verkürzen. Also von 10 auf 2, um präzise zu sein. Und das war für uns auch bahnintern nochmal ein unheimlicher Erfolgsfaktor, weil das gezeigt hat, wie schnell man auch mit der Technologie sein kann und dann die Verfügbarkeit wieder sicherstellen kann. Aber das ist jetzt nur eine Technologie von insgesamt einem Dutzend. Wir haben in der Vergangenheit auch sehr viele Halterungen gedruckt. Das ist ein ganz typisches Beispiel, zum Beispiel für Screens. Ja, also Bildschirme verändern über die Jahre ihre Größen. Und ich brauche dann halt passgenaue Formen, wo ich die dann, das sind ja Standardartikel, die wieder einpassen kann. Die werden häufig gedruckt, übrigens nicht nur von uns, ja auch von unseren befreundeten Nachbarbahnen. Oder ein anderes Beispiel sind Lüfterräder oder Teile für die Klimaanlage. Und auch die haben schon dazu beigetragen, dass wir die Züge wieder pünktlich auf die Strecke schicken können.
Ich bin beeindruckt. Getriebegehäuse finde ich super spannend. Bevor wir zu den 12 Technologien kommen, was mich, diese Zahl haut mich auch um. Bevor wir dazu kommen, lassen wir uns noch kurz beim Rapid Casting bleiben. Ich weiß, Sie sind Kauffrau, ich bin Kaufmann, aber unsere ZuhörerInnen sind fast alles Ingenieure. Trauen Sie sich zu, das Rapid Casting ganz grob zu beschreiben? Was ist das?
Ja, also normalerweise, dieses Teil ist eigentlich ein Gussbauteil. Also im herkömmlichen Verfahren werden diese Formen erstellt und da spielt gerade für komplexe Innenkerne, für solche Gussbauteile auch Handarbeit eine große Rolle. Und das macht halt die Verfügbarkeit so schwierig und so langwierig, ja, weil da müssen wirklich Menschen Arbeit investieren und das erstellen wir mittels, ja, das ist ein Sanddruckverfahren, da wird also quasi Sand mit einem Binder verklebt und dadurch werden auch großvolumige Gussformen erstellt. Die können auch kleinvolumig sein, ja, aber das Charmante an dieser Technologie ist halt, das sind Riesenmaschinen, die haben eine Länge bis zu 7 Metern. Also für jemanden, der sich mit additiver Fertigung beschäftigt und aus der Vergangenheit eher immer sehr kleine Bauraumgrößen kennt, ist das schon echt phänomenal. Aber das bietet halt eine Möglichkeit, dass ich damit diese Gussbauformen fertige. Und das machen zum Beispiel auch die Kollegen der Holländischen Bahn. Die nutzen es nur für einen anderen Zweck. Die nehmen nicht die großen Bauteile, sondern die nutzen das auch für kleine und packen halt verschiedene Metallbauteile sozusagen in eine Form, in einen Bauraum und gießen die anschließend herkömmlich ab. Und das, was im Bahnsektor eine große Rolle spielt, ist das Thema Zertifizierung. Ja, ich darf mich, wenn ich Ersatzteile nachfertigen möchte, gar nicht zu weit entfernen von Form, Fit und Function, weil ich ansonsten Probleme kriege mit der Zertifizierung. Diese Teile wurden ja alle schon mal freigegeben. Und wenn ich einzelne Teile neu zertifizieren muss, muss ich im Zweifelsfall einen ganzen Zug neu zertifizieren lassen. Das will natürlich keiner. Und deshalb diskutiere ich auch regelmäßig, auch gerne auf Foren, werde ich immer wieder gefragt, nee, ihr nutzt ja gar nicht das ganze Potenzial der additiven Fertigung. Ihr macht ja gar keine bionischen Formen, ihr macht keine Funktionsintegration, das hat doch bei euch alles gar keinen Zweck. Und da stelle ich halt immer eine Abrede, weil ich davon überzeugt bin, dass additive Fertigung für unfassbar viele eine ganz tolle Lösung darstellt. Und bloß weil ich das bionische Potenzial nicht nutze, heißt das ja nicht, dass es nicht wahnsinnig sinnvoll ist. Ja? Und wir haben jetzt also in den letzten Jahren damit wirklich Millionenpotenziale gehoben. Das heißt, wir versuchen dann immer die Effekte auch zu ermitteln. Was hat uns jetzt dieses 3D-gedruckte Teil gebracht? Wir müssen uns ja auch rechtfertigen für die Kosten, die wir so darstellen. Und das ist mittlerweile ganz spannend, weil wir sagen, das, was wir an Kosten produzieren, an Personalkosten, Fertigung und so weiter, das wollen wir quasi immer in Effekten verdreifachen. Und das, was ich so schön finde, ist, dass das ja nicht nur in den Bahnen der Fall ist, sondern das kann ich auch übertragen auf hochinvestive Anlagen in völlig anderen Branchen. Ja, viele haben ja das Problem, dass sie Maschinen, Däne, irgendwelche Panzer sehr langfristig betreiben müssen und alle dieselbe Herausforderung haben wie wir. Und das gibt so ein bisschen auch eine Indikation, was das Ganze eigentlich bringt. Ja, also ich liebe die additive Fertigung. Ich bin da total engagierter Verfechter. Aber das macht natürlich keinen Sinn, aus einer Liebe zu einer Technologie sowas umzusetzen, sondern da muss auch wirklich Maß und Zahl dahinter stehen. Und dafür bin ich zu viel Ökonomin. Das versuchen wir damit immer sehr intensiv auch nachzuvollziehen und entsprechend zu monitoren.
Lassen Sie uns kurz nochmal auf die 12 Technologien zu sprechen kommen. Rapid Casting als eine Technologie haben Sie genannt. Trauen Sie zu, ganz kurz, ganz schnell zu skizzieren, welche anderen Technologien nutzen Sie zur Verarbeitung welcher Materialien und wo gegebenenfalls? Gibt es ein 3D-Druckcenter der Deutschen Bahn oder ist das dezentral?
Oh, das sind jetzt aber viele Fragen. Ich versuche es mal nach hinten aufzurollen und Sie ergänzen, wenn ich was vergessen habe. Ja. Also erstmal zu den Technologien. Was wir sehr viel nutzen, ist die Fused Filament Fabrication, also dieses FFF-Verfahren, was ja viele auch aus dem Desktop-Printing-Bereich kennen. Das nutzen wir auch tatsächlich im Desktop-Printing. Da haben wir in den letzten Jahren ganz viele Drucker in die Fläche gebracht, sodass jedes Ausbildungszentrum über Drucker verfügt. Also insgesamt haben wir über 250 von den Dingern jetzt in der Fläche stehen. Und das hat den großen Vorteil, dass ich damit Menschen auch an diese Technologie heranführe. Weil die wenigsten haben das ja ehrlicherweise studiert oder in der Ausbildung gehabt. Dementsprechend wollen wir das zum einen ändern. Wir wollen es in die Ausbildung bringen. Und zum anderen wollen wir den Zugang zu der Technologie erleichtern. Und ich sage mal, die dürfen alles drucken, auch Star Wars Mannequins, wenn sie es brauchen. Weil in dem Moment, in dem die verstanden haben, wie das funktioniert, ich habe eine Idee, ich setze sie im CAD um, ich drucke sie aus, ist der Weg in die additive Fertigung da. Und dann ist es lediglich noch eine Frage der Zeit und der Möglichkeiten, dass man auch andere Technologien für sich entdeckt und sich dafür begeistert. Weitere Technologien, die wir nutzen, ist das FFF-Verfahren auch für Ersatzteile. Da brauche ich dann aber andere Maschinentypen, weil da brauche ich dann entsprechende Anforderungen. Wir haben also sehr hohe Anforderungen auch, was Flammschutz anbetrifft. Und das kann ich natürlich nur in geschlossenen Maschinentypen bewerkstelligen. Das spielt für uns eine sehr große Rolle, weil ich alles, was ich in den Zug reinbringe, muss diesen Anforderungen Genüge tun. Und die Anforderungen sind manchmal höher als in der Luft. Das war am Anfang auch so ein bisschen ein Problem, das in der Branche zu vermitteln. Mittlerweile ist das verstanden. Und es sind tatsächlich auch schon erste Materialien entwickelt worden, die auch in anderen Technologien hier eine Antwort bieten, wie zum Beispiel im Pulverbett. Und damit kommen wir gleich zur nächsten Technologie. Wir nutzen also auch Pulverbett, sowohl im Metall- als auch im Kunststoffbereich, weil das natürlich schöne Oberflächen erzeugt, hohe Festigkeitswerte und habe damit ein wunderbares Bauteil. Das dauert halt einen Tuck länger und ist damit auch manchmal nicht ganz günstig. Gerade wenn es um großvolumige Metallbauteile geht, ja, also da, wenn wir so ein Lüfterrad aus Aluminium drucken würden, das kann dann schon mal auch sehr groß werden. Das heißt, wir haben dann vor ein paar Jahren noch angefangen, uns weitere Technologien vorzunehmen, wie zum Beispiel das Wire Arc Additive Manufacturing, also das drahtbasierte Auftragsschweißen. Wir gehen jetzt gerade auch dazu über, das Ganze gibt es ja auch dann mit Pulvern, uns das näher anzuschauen. Das heißt, die Bandbreite ist groß, die geht bis hin zum Druck von Beton. Wir haben schon die erste prototypische Bahnhofsbank in Beton gedruckt. Oh. Und glauben, dass da auch ein großes Potenzial drin steckt, auch insbesondere für Dekorationselemente, zum Beispiel an wilhelminischen Bahnhöfen. Das sind heute alle Steinmetzarbeiten, das ist immer schwierig, da ranzukommen. Und es gibt tatsächlich schon die ersten Technologien, die auch vom Denkmalschutz abgenommen sind. Ja, also da ist unsere wunderbare Technologie so schnell und das macht so viel Spaß. Und wir haben auch einen Kollegen im Team, der sich ausschließlich mit Technologiescouting beschäftigt. Und immer wieder screent, was gibt es gerade an neuen Materialien, an neuen Technologien, die für uns potenziell da auch Anwendungen bieten. Ja, ich habe jetzt noch nicht alle 12 aufgezählt, aber ich glaube, damit wird jetzt deutlich, wie groß die Bandbreite ist. Wir nutzen auch Binder-Jetting, Meme-Technologien. Also es ist ziemlich breit.
Offensichtlich. Ich bin tatsächlich einigermaßen geflasht. Mit dieser Bandbreite hätte ich nicht gerechnet. Beeindruckend. Wo steht die Deutsche Bahn damit im internationalen Vergleich?
Ganz
machen
vorne.
Andere Bahnen das auch? Okay, ganz vorne.
Ja. Also andere Bahnen machen es auch, um die Frage gleich positiv zu beantworten. Und das ist das Schöne, weil wir als Deutsche Bahn, als wir gestartet sind, haben wir gleich gesehen, wow, das ist jetzt die war nicht ganz neu, die Technologie. Ja, die geht 30 Jahre zurück. Aber ehrlicherweise sind alle noch dabei, in so einem Pioniergeist zu entdecken, was damit eigentlich möglich ist. Wir stehen ja noch wirklich sehr am Anfang der kompletten Ausnutzung. Und das war damals schon so und da haben wir gesagt, wir würden gerne auch von und mit anderen Unternehmen lernen, wie die additive Fertigung für sich ausnutzen und mit welchen Technologien, Materialien, Softwareprogrammen die schon Erfahrungen gemacht haben. und haben nach einem bestehenden Netzwerk gesucht, haben nichts Gescheites gefunden und haben kurzerhand selbst eins gegründet. Und das ist das von Ihnen bereits angesprochene MGA-Netzwerk, für Mobility and Medical Goods Additive steht es. Und dort haben wir jetzt den großen Vorteil, dass wir da auch Anforderungen in das Netzwerk reinrufen können. Und meistens mit ein bisschen Zeitverzug, so schnell geht das ja dann doch nicht, kommen dann auch wirklich wunderbare Antworten wieder zurück. Und darüber haben wir die Möglichkeit, wie übrigens alle anderen Unternehmen auch, ja, also Members Welcome, zu gucken, was können wir mit dieser Technologie noch anfangen. Weil die Anwender, und wir sind ein sehr anwendergetriebenes Netzwerk, die wissen genau, was sie brauchen. Die wissen aber noch nicht, was der Markt zur Verfügung stellt. Und der Markt wiederum hat tolle Technologien und Antworten, weiß aber manchmal nicht, auf welche Use Cases das tatsächlich zutreffen könnte. Und genau das versuchen wir zu überbrücken und beide miteinander in Kontakt zu bringen, um mit dem Ziel, die additive Fertigung weiter nach oben zu pushen. So mit der Logik dahinter, je mehr Unternehmen das für sich nutzen, desto schöner, schneller, einfacher, billiger wird es für alle.
An dieser Stelle möchte ich Sie oder muss ich Sie kurz unterbrechen. Zum MGA-Netzwerk kommen wir gleich nochmal. Eine Frage blieb bisher nicht konkret beantwortet. Nämlich, Sie hatten gesagt, die FFF-Drucker, die stehen dezentral überall in Deutschland rum. Wie ist das mit den großen, sehr viel teureren Metalldruckern beispielsweise? Gibt es einen zentralen Ort, wo die alle stehen? Und wie viele dieser Maschinen haben Sie jeweils, hat die Deutsche Bahn?
Also wir haben momentan zwei ausgewiesene Standorte. Der eine ist in Nürnberg, der beschäftigt sich, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, mit Tooling-Anwendungen, also Produktionshilfsmittel. Da haben wir unterschiedliche Maschinen stehen, auch große FFF-Maschinen zum Beispiel. Da brauchen wir jetzt auch keine große Zertifizierung. Also das kann man dann schon deutlich schneller und einfacher umsetzen. Das ist, wie gesagt, Nürnberg. Und dann haben wir im Norden in Neumünster ein Werk, das beschäftigt sich mit dem Druck von Kunststoffersatzteilen, die dann eben den schon angesprochenen Qualitätsanforderungen genügen können müssen. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, also in beiden Standorten zusammen unterschiedliche Technologien sind da auch beheimatet, sind es wahrscheinlich roundabout insgesamt 20 Maschinen. Ja, aber dann auch für verschiedene Zwecke, verschiedene Größen, die wir dann auch jeweils zielgerichtet einsetzen. Und das, was geplant ist, ist, das deckt ja jetzt so den Kunststoffbereich ganz gut ab. Wir werden perspektivisch auch uns stärker mit dem Metall Thema beschäftigen. Das hat mit unserer Strategie zu tun. Und da sind wir gerade dabei zu überlegen, dass Bremen dafür ein sehr guter Standort wäre, weil sich dort auch sehr viel rankt um Motorkomponenten, also typische Metallbauteile und da dann auch im Repair-Verfahren. Also ich baue quasi defekte oder abgeschliffene Teile additiv wieder auf, sich auseinanderzusetzen. Und da gucken wir gerade nach den richtigen Anwendungen, weil das ist ehrlicherweise auch die größere Kunst. Ja? Die größere Kunst ist zu wissen, was sind meine Anforderungen? Und das ist in dieser riesen Heterogenität, die wir in dem Konzern haben, schon ein interessantes Feld. Gucken, welche Technologie bezieht sich darauf und welche Materialien brauche ich oder muss ich gegebenenfalls auch noch welche entwickeln?
Jetzt bin ich so ein bisschen irritiert. Ich habe bestimmt was falsch verstanden. Sie haben die 12 Technologien skizziert. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sagen Sie, die werden abgedeckt mit 20 Maschinen.
Oder nein.
Ja, okay. Ich wusste, dass ich mich da... Klären Sie es bitte nochmal auf.
Sehr gerne. Man muss ja Gott sei Dank nicht alles selber machen. Wir sind ja in Deutschland gesegnet mit einem sehr guten Netzwerk auch an 3D-Druck-Dienstleistern, die sich ja häufig sehr stark auch spezialisieren auf diverse Technologien und Anwendungen. Und das nutzen wir mit großer Begeisterung und hinlänglich. Ja, das heißt, wir machen gar nicht alles in-house selber, sondern wir nutzen dazu auch die hervorragenden Dienstleister, die wir da zur Verfügung haben.
Okay, aber wie viele Drucker es im Eigentum der Deutschen Bahn gibt, wollen Sie mir das nicht verraten? Können Sie das nicht sagen?
Ich habe ja schon ganz viel dazu gesagt. Also wir haben jetzt momentan 20. Also wie viele Technologien meinen Sie jetzt?
Ja.
Drei oder vier haben wir selber.
Okay, gut. Das soll erstmal reichen zur Deutschen Bahn. Jetzt gehen wir über zum MGA, Mobility Medical Goods Additive. Sie hatten schon ein bisschen was dazu erzählt. Sagen Sie nochmal, wer ist Mitglied in diesem Netzwerk und was haben die Mitglieder von Ihrer Mitgliedschaft?
Ja, also wir haben das mal gegründet mit 9 Gründungsmitgliedern und innerhalb kürzester Zeit haben wir das aufbauen können. Aktuell sind es um die 150. Die erstrecken sich über die komplette Wertschöpfungskette der additiven Fertigung, also angefangen natürlich bei den Anwendern, bei den Maschinenherstellern, Materialherstellern, Software-Companies. Wir haben auch Beratung mit dabei oder auch Certification Bodies, das heißt Institutionen wie den TÜV. Wir haben decken damit, wie gesagt, die komplette Bandbreite ab, natürlich auch sehr viel Universitäten und Forschungsinstitute, wobei das nicht der Fokus ist des Netzwerks. Ja, aber die brauchen wir natürlich auch, damit wir denen, wenn Themen zu entwickeln sind, auch was über den Zaun werfen können, um dann gemeinschaftlich die Teile, die Materialien zu entwickeln, die aktuell noch fehlen. Und in diesem Netzwerk, Sie haben es vorhin angesprochen, wir sind mal gestartet mit dem Fokus auf, wir haben das genannt erdgebundene Mobilität, also Schwerpunkt Eisenbahn, haben das dann sehr schnell erweitert und mittlerweile machen wir quasi fast alles und wir könnten theoretisch sowieso alles machen. Das heißt, wir haben dann 3 Jahre später auf Initiative unserer Mitglieder auch den Medical-Bereich aus der Taufe gehoben, weil die gesagt haben, Mensch, ihr seid so schnell und agil unterwegs. Wann fangt ihr denn bitte im Medizinbereich an? Weil da weiß häufig das rechte Krankenhaus nicht, was das linke tut oder Forschungsinstitute sind noch nicht so 100% abgestimmt. Da könntet ihr mit Sicherheit Mehrwert bieten. Und gesagt, getan. Mittlerweile haben wir auch im Netzwerk 6 Arbeitsgruppen. Das ist vielleicht sowieso interessant. Wir arbeiten in Arbeitsgruppen, das heißt kontinuierlich über das ganze Jahr und versuchen, die Themen zu lösen, die ein Unternehmen alleine nicht lösen kann. Das heißt, wir sind ganz stark in diesem kollaborativen Ansatz unterwegs, gemeinschaftlich Dinge zu entwickeln. Und damit wird es natürlich viel einfacher, als wenn jedes Unternehmen, jeder Konzern das für sich macht. Und im Medizinbereich sind wir da auch in einer sehr großen Bandbreite mittlerweile unterwegs. Beispielsweise haben wir eine anwenderbezogene Arbeitsgruppe der führenden Krankenhäuser der Welt, kann man sagen, die sich mit additiver Fertigung beschäftigen. Das sind alles Universitätskliniken. Bis hin zum Bioprinting. Ja, es wird ja viel geschrieben über Organdruck. Das ist ehrlicherweise alles nicht transplantabel im Moment. Aber da wird sicherlich die Tendenz hingehen. Und auch Zwischenschritte schon bewerkstelligen zu können, ist auch ein wirklich ganz großer Vorteil für die Medizin insgesamt. Überhaupt ist das so ein Thema, das vielfach auch so in diesem, ich kann die noch nicht transplantieren, ich kann die Technologie noch nicht für alles einsetzen, des Modus diskutiert wird. Aber diese ganzen Zwischenschritte, die ich heute schon in der Lage bin, damit zu gehen, die sind mindestens genauso faszinierend. Also um das jetzt an diesem Organprinting nochmal klar zu machen, ich kann jetzt schon Patienten individuell basierend auf seinen Zellen Organe außerhalb des Körpers entwickeln und kann daran Medikamententests machen. Ich spare mir damit perspektivisch die ganzen Tierversuche. Finde ich, ist auch schon mal ein schöner Effekt.
Ja. Wenn ich das jetzt mal nutzwertig runterbrechen möchte auf das einzelne Mitglied. Ein Beispiel. Mhm. Ich bin ein mittelständischer Anwender des Metall-3D-Drucks, komme aber gerade nicht weiter. Ich brauche eine spezielle neue Legierung. Kann mir das Netzwerk dann in irgendeiner Weise weiterhelfen?
Mhm. Auf jeden Fall. Das rufen wir dann ins Netzwerk rein. Wir hatten zum Beispiel ein Netzwerkmitglied, die hatten gefragt, was gibt es denn heute schon an Kupfertechnologien und Anwendungen? Und dann haben wir innerhalb von, ich glaube, 14 Tagen einen Workshop zusammengestellt mit Anwendern, Materialherstellern, Technologieherstellern. Da haben nachher 16 Unternehmen gepitcht und haben so die Bandbreite, was gibt es heute schon, dargestellt. Und das Tolle und Faszinierende ist ja, wenn man so etwas auch in so ein Netzwerk mal reinruft, sagen ja viele, ja, wir sind da gerade schon dran, wir entwickeln das. Und wenn wir jetzt das noch nicht zu breit kommunizieren, dann kann ich da auch schon mal in die Werkstatt schauen lassen. Und damit wird dann auch sehr schnell deutlich, wo gerade Tendenzen hingehen. Oder Unternehmen entdecken dann halt auch andere, in anderen Branchen wurden zum Beispiel schon Themen entwickelt. Wir haben jetzt gerade im Materialbereich ein flammfestes Material für den fürs Pulverbettverfahren im Netzwerk entwickelt. Und plötzlich kommen die Luftfahrer und sagen, hey, das ist ja super, wenn ihr das einsetzen könnt, dann können wir das voraussichtlich auch einsetzen. Lass uns doch mal darüber unterhalten, wie wir das branchenübergreifend hinkriegen. Und das ist so ein ganz typischer Anwendungsfall, wo es dann Sinn macht, dass sich verschiedene Unternehmen zusammenschließen, weil es dann auch für die Einzelnen tatsächlich auch günstiger wird und schneller.
Das klingt super. Wenn ich jetzt das eben zitierte mittelständische Unternehmen wäre, aber noch nicht Mitglied bin, wie werde ich Mitglied?
Ganz einfach, man guckt bei uns auf der Website vorbei, mga-net.com. Und da sind alle Unterlagen vorhanden. Wir sind, das kann ich vielleicht an der Stelle auch nochmal dazu sagen, von Anfang an ein europaweites Netzwerk gewesen und sind es auch immer noch. Und deshalb spielt sich bei uns im Netzwerk auch relativ viel auf Englisch ab. Also die Mitgliedschaftsunterlagen sind halt auch in beiden Sprachen vorhanden. Und dann kann man da einen Antrag stellen, der wird durch den Vorstand begutachtet, in der Regel auch sehr schnell freigegeben und dann ist man dabei. Und das Schöne ist, dass ich nicht nur fokussiert bin auf den Mobilitätsbereich oder den Medical-Bereich, sondern wenn man Mitglied ist, kann man überall mitmachen. Und ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, wir arbeiten in Arbeitsgruppen. Da geht es um so Themen wie ökologische Nachhaltigkeit, wie Education, also wie kriegen wir additive Fertigung besser in die Ausbildungsgänge integriert. Wie gehen wir um auch mit verschiedenen branchenspezifischen Themen wie Aero and Space ist bei uns vertreten oder der Verteidigungsbereich, der Baubereich. Ja, wir haben ja kurz schon mal das Thema Betondruck gestreift. Natürlich auch Eisenbahn, der Medizinbereich haben wir schon erwähnt. Also es wird immer breiter und ich sage mal, the sky is the limit. Das darf auch gerne noch mehr werden. Das nächste, was sicherlich kommen wird, ist Urban Public Transport, also sozusagen der öffentliche Personennahverkehr, weil der jetzt gerade ganz zart anfängt, das Thema additive Fertigung für sich zu entdecken. Also da sind die Bahnen schon einen deutlichen Schritt weiter. Was aber den großen Vorteil bietet für ÖPNV-Unternehmen, von den Bahnen zu lernen, weil das sehr, sehr ähnliche Anwendungen sind, Materialien und so weiter. Also da lohnt es sich für die einzusteigen, weil die können mit einem Schlag im Prinzip 8 Jahre Entwicklung überspringen und sofort das volle Potenzial für sich in Anspruch nehmen.
Klingt sehr interessant. Ich glaube, wir könnten uns jetzt stundenlang über Mobility bzw. Medical Goes Additive unterhalten, aber das ist ja nicht, wie ich in der Einleitung erwähnt habe, das Einzige, was Sie so tun, sondern Sie sind, wie erwähnt, auch Mitglied im Strategiebeirat der BMWK geförderten Initiative Leichtbau. Skizzieren Sie bitte mal, wer was ist diese Initiative, wozu dient sie und genau wie eben die Netzwerkfrage, wer kann davon unter welchen Umständen profitieren?
Ja, das ist eine, finde ich, sehr gute Initiative, die das deutsche Wirtschaftsministerium vor ein paar Jahren schon gestartet hat, mit dem Fokus, Teile leichter zu bauen. Das findet natürlich primär auch im Flugzeugbau, im Aerospace-Bereich Anwendung, weil jedes Kilo, was ich nicht in die Luft bringen muss, ist eine pure Einsparung. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir in viel, viel mehr Branchen anfangen müssen, über Leichtbauthemen nachzudenken. Das Problem ist nur, ein mittelständischer Unternehmer, der irgendwelche Maschinen herstellt, der sagt, was soll ich mit Leichtbau? Ja, interessiert mich nicht. Das wird ihn aber perspektivisch interessieren, weil wir müssen gucken, dass sich die Ressourcen, auf die wir zurückgreifen, und damit meine ich jetzt auch Rohmaterialien, häufig in der Hand auch von nicht demokratisch geführten Ländern befinden. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Ja. Also wir haben ja so eine Analyse gemacht im Netzwerk, da ging es um Magnesium. Das ist ja ein wichtiger Bestandteil der Aluminiumlegierung ALSI-10MG. Und die Vorkommen, die liegen zu weit über 80% in China. Und China hat manchmal so die Angewohnheit, dass die Produktionskapazitäten, wenn die Emissionen zu stark werden, einfach abschalten von jetzt auf gleich. Und wenn die 80% der weltweiten Rohstoffe in ihrer Hand haben, dann ist der europäische Markt mal deutlich gesagt platt. Dann guckt man als Ökonom, gibt es noch eine Second-Sourcing-Möglichkeit? Ja, gibt es, hurra. Ah, ist Russland, doof. Ja? Also das heißt, wir müssen uns alle, das ist jetzt nur ein Beispiel von beliebig vielen, wir müssen uns alle viel mehr damit auseinandersetzen, wie wir mit bestimmten Materialien umgehen. Und das sicherlich auch aus ökologischen Nachhaltigkeitsgründen, aber eben nicht nur. Es geht auch um globalpolitische Tendenzen, die man da im Blick haben muss. Und Materialien werden, bin ich überzeugt, in den nächsten Jahren deutlich teurer werden. Und dann macht es natürlich Sinn, die zu sparen. Alles, was ich dann nicht benutze, ja, und da ist additive Fertigung halt die perfekte Technologie. Weil wir wissen ja alle, ich brauche nur das Material, was ich für das Bauteil brauche, je nach Verfahren mit Abstrichen, aber ich kann in der Regel die nicht benötigten Materialien wieder in den Produktionsprozess reingeben oder ich spare sie von Anfang an. Es ist die perfekte Technologie, um leichter und damit meine ich ressourcensparender zu fertigen. Das hat sich noch nicht überall diese Erkenntnis durchgesetzt. Da arbeiten wir gerade stark dran. Und da freue ich mich, dass das BMWK das halt auch mit unterstützt, auch mit europäischen Initiativen. die auch im Eureka-Bereich, das ist so ein Förderprogramm, das Ganze auch fördertechnisch mit unterstützen. Und wir sind jetzt auch gerade dabei, nochmal motivierend einzugreifen, dass die entsprechenden Förderprogramme, da gab es ein sehr schönes, das ist leider abmoderiert worden aus Einsparerwägungen, das wieder aufleben zu lassen, um viel mehr Unternehmen auch die Möglichkeit zu geben. Und die werden tatsächlich gut in Anspruch genommen, diese Förderprogramme, gerade von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die jetzt verstanden haben, dass sie zum Beispiel für Robotergripper leichtere Technologien brauchen oder für im Automotive-Bereich, also in der Zulieferindustrie. Die müssen leichter werden, um schwerere Batterien kompensieren zu können. Also es gibt vielfältige Anwendungen. Und jeder, der mal darüber anfängt nachzudenken, wird ziemlich zügig auf ein paar Themen kommen, die ihm so einfallen, bis hin zum Bausektor. Wenn ich weniger Beton, und Beton ist ja erwiesenermaßen nicht besonders umweltfreundlich, weniger Beton brauche zum Bauen, dann hat das sofort positive Auswirkungen. Und deshalb finde ich diese Initiative ausgesprochen gut und unterstützenswert.
Sehe ich jetzt auch so. Das waren sehr spannende, für mich teils neue Aspekte. Ich fasse mal zusammen. Der Leichtbau ist nicht nur technologisch wichtig, sondern auch gesamtwirtschaftlich, betriebswirtschaftlich und politisch. Finde ich sehr spannend. Können Sie uns einen Überblick geben, wo steht Deutschland im internationalen Vergleich, was den Leichtbau angeht?
Ja, dadurch, dass es diese Initiative gibt, hat das deutsche Wirtschaftsministerium sehr früh, schon vor ein paar Jahren, ein sogenanntes European Lightweighting Network ins Leben gerufen. Da haben sich dann sehr schnell die Österreicher angeschlossen, dann die Schweden, die Belgier, die Slowaken, jetzt kommen die Polen mit dazu. Also das wächst gerade. Deutschland ist dabei führend. Es ist ja häufig auch so ein Innovations- und Technologietreiber und das ist ja eine Rolle, die uns auch gut zu Gesicht steht. Und es darf auch noch deutlich größer werden. Ja? Und da trifft man sich auch auf internationalem Level, auch unter Einbindung der Europäischen Kommission. Gerade vor 2 Wochen fand ein Treffen statt in Belgien. Das nächste wird in Polen sein. Also das hat wirklich einen ausgesprochen internationalen Charakter. Und darüber haben dann auch die Unternehmen die Möglichkeit, ihre wunderbaren Ideen auch in andere Märkte mit einzubringen und dort zu platzieren.
Das heißt, die Initiative Leichtbau hat einen ähnlichen Netzwerkcharakter wie das MGA. Auch da kann ich mich, wenn ich mich engagiere, mit konkreten Problemen aus meinem Unternehmensalltag einbringen? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist ein Tuck anders, weil das ist gesteuert durch die Wirtschaftsministerien der Länder. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt kein Konstrukt wie einen Verein, wie bei uns zum Beispiel bei MGA, sondern das ist ein loser Netzwerkverbund. Aber dadurch, wenn man zum Beispiel bei uns Mitglied wird, steuern wir dann auch zum Teil Themen dort ein. Und es gibt in Deutschland einen Leichtbauatlas. Dort kann man sich dann auch kostenfrei mit seinen Anwendungen präsentieren und versuchen darüber so im Mund-zu-Mund-Propaganda und Promotion-Bereich das stärker nach außen zu tragen.
Prima, auch das war nutzwertig. Vielen Dank dafür. Im Schweinsgalopp zum nächsten Thema. Sie sind halt so breit aufgestellt. Ich hatte es eingangs erwähnt, Sie engagieren sich auch dafür, dass mehr Frauen in der AM-Branche Fuß fassen. Warum ist das nötig?
Ja, also ich komme ja aus dem Eisenbahnbereich und da ist der Frauenanteil traditionell schon eher niedrig. Der liegt momentan so bei N20er-Bereichen. Ja. Mhm. Der in der additiven Branche ist bei nicht mal der Hälfte. Und das fand ich dann schon echt ein bisschen schockierend, wenn ich auf Veranstaltungen ging, so am Anfang. Da saßen 200 Personen im Raum und dann hieß es, Frau Brickwede, meine Herren, in der Begrüßung. Ich dachte, oh Gott, da muss das wirklich komplett schief. Und das hat mich damals dazu gebracht, dazu einzuladen, das einfach mal auszuprobieren. Ja, ich finde es immer schön, einfach mal so Ideen einfach mal zu machen und dann zu gucken, ob es funktioniert. Und das hat wunderbar funktioniert. Und wir treffen uns mittlerweile jährlich zu dieser Women in AM-Konferenz. Die findet dieses Jahr am 8. Oktober in Berlin statt. Und das, was sehr schön ist zu sehen, dass Frauen häufig mit einem anderen Blick an Dinge rangehen. Und das ist ja eine wunderbare Ergänzung, auch wenn ich daran denke, dass meine potenziellen Kunden, sind ja auch nicht alles Männer, die setzen sich, je nachdem, in welchem Bereich ich unterwegs bin, ja auch aus beiderlei Geschlecht zusammen. Und dann macht es ja Sinn, irgendwie das gleich divers aufzustellen. Dann greift man von Anfang an, im Idealfall, viel mehr potenzielle Kundenwünsche ab. Und das, was halt auch eine Rolle spielt, alle sind ständig in der additiven Branche auf der Suche nach neuen Anwendungen und neuen Business Cases und Geschäftsmöglichkeiten. Und letztes Jahr zum Beispiel hatten wir ganz tolle Frauen dabei. Die eine kommt aus Peru, junge Gründerin aus Berlin, wie gesagt aus Peru abstammig. Die druckt im Keramikverfahren Geschirr. Ja, und zwar sehr edel sieht es aus und es ist sogar geschirrmaschinenspülertauglich. Eine andere ist eher im Modebereich aktiv. Eine dritte ist im Dentalbereich mitführend aus einem sehr großen deutschen Dentallabor und hat mal so ein bisschen darüber berichtet, wo gerade der Trend in der Dentalbranche hingeht. Das ist ja auch ganz spannend mal zu verstehen, warum switcht man da auf additive Fertigung um, weil es einfach bedeutend schneller geht. Wenn ich einen Zahn fräsen will, dann dauert das 90 Minuten, gedruckt 20. Das heißt, ich kann im Zahnarztstuhl sitzen bleiben und darauf warten. Und diese Erkenntnisse auch nochmal aus einer anderen potenziellen Kundenperspektive zu betrachten, macht halt nicht nur, weil es nett ist, mit Frauen zusammen zu sein, sondern weil es wirklich ökonomisch absolut sinnvoll ist, die Basis dafür aus, dass wir uns einmal im Jahr treffen. Und da kommen in der Regel 50 Frauen zusammen, die sich dann auch ganz konkret über Geschäftsmöglichkeiten unterhalten. Ja, das ist kein Kaffeeklatsch, sondern da geht es wirklich hart auch um Business, aber auf eine andere Art und Weise.
Toll. Einmal im Jahr einfach mal zusammensetzen. Ein tolles Stichwort. Ideen einfach mal machen, haben Sie gerade gesagt. Auch ein tolles Stichwort. Sie engagieren sich nicht nur für Frauen, sondern auch für Studenten. Diese Aktion, ich hatte sie in der Einleitung nicht erwähnt, ich finde sie aber persönlich einfach großartig, nämlich die MGA, The VDE Students Competition. Mit der Blick auf die Uhr, skizzieren Sie bitte ganz kurz, was das ist, was dort bisher geschah und wohin die Reise weitergeht.
Wir laden einmal im Jahr gemeinsam mit dem VDI Studententeams aus Europa ein. In diesem Jahr hatten wir über 80 Studenten in 13 Teams dabei, die sich über ein komplettes Wochenende lang, von Freitag bis Sonntag, Gedanken machen zu einer Anwendung, die sie vorher noch nicht kennen. Das heißt, die müssen sich im Team schnell finden, die müssen schnell eine Idee entwickeln, müssen sie mindestens prototypisch ausdrucken, einen Business Case erstellen und den auf Englisch pitchen. Und das ist wirklich fantastisch zu sehen, was diese Studententeams auf die Beine kriegen. Und es gibt jedes Jahr ein anderes Motto. In diesem Jahr ging es um Robotics, im letzten Jahr ging es um einen Landeplatz für Drohnen. Davor ging es schon mal um Exoskelette. Also es ist immer sehr heterogen. Nächstes Jahr findet es wieder im April statt. Und wer nach Recruiting-Möglichkeiten sucht, wirklich top of the pops sich auswählen zu wollen, ja, der sollte sich dringend auch vielleicht als Recruiter, als Sponsor an der Veranstaltung mit beteiligen. Also wir verdienen an sowas grundsätzlich nichts. Wir sind hier ein Verein, sondern wir wollen Möglichkeiten schaffen, um hier auch zwischen fantastischen neuen Leuten, die gerade in die additive Fertigung einsteigen und etablierten Unternehmen, Brücken zu bilden.
Wer Interesse hat, wo meldet er sich oder die sich?
Immer gerne bei uns auf der Website, da findet sich alles. Oder eben auch direkt beim VDI, die das Thema auch mitbewerben. Also wenn man eingibt, auch im Google VDI MGA Student Competition, dann in der Regel findet man schon sehr schnell die Website.
Ich kann es persönlich sehr empfehlen. Es fand, wann war es, vor 2 oder 3 Jahren im VDI-Haus in Düsseldorf statt. Und das, was ich davon gesehen habe, war schon sehr beeindruckend. Wäre ich Student, da würde ich teilnehmen. Tolle Aktion. Liebe Frau Brickwede, damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Die zu formulieren fiel mir in Ihrem Fall ziemlich schwer, weil Sie eben so facettenreich sind. Jetzt habe ich so ein bisschen eine gekünstelte Frage mir ausgedacht. Wie gesagt, Sie machen additive Fertigung, Sie machen Leichtbau, Sie machen Eisenbahn, Sie machen Frauen im Bereich AM. Überall sind Sie engagiert. Deshalb die Frage, wann verbinden ultraleichte, additiv aufgebaute und schienengebundene Personenshuttles, entwickelt und konstruiert von Ingenieurinnen, die großen Städte Europas?
Wenn es nach mir ginge, in spätestens 5 Jahren. Da es leider nicht immer nur nach mir geht, fürchte ich, dauert das noch einen Tuck länger. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir, auch das ist wieder so eine Frage, so von jetzt auf 100, in diesen Zwischenschritten schon ganz viele Erfolge erzielen werden. Und vielleicht ist das nächste Jahr auch interessant, um jetzt nochmal ein neues Thema aus dem 3D-Druck auf den Tisch zu bringen, dass es vielleicht perspektivisch auch mal 3D-gedrucktes Essen im Zug gibt und wir uns sukzessive dann an die von Ihnen so wunderbar formulierten Personenshuttles ranrobben. Ich freue mich auf den Weg.
Ranrobben ist in diesem Zusammenhang auch ein schönes Stichwort. Frau Brickwede, das war sehr amüsant, sehr informativ. Ich danke Ihnen herzlich für das tolle Gespräch.
Ganz ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen. Und ja, ich freue mich, wer auf mich zukommen mag. Ich bin bei LinkedIn zu finden. Sie sind herzlich eingeladen, mit mir in Kontakt zu treten. Ganz lieben Dank.
So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 85. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, S wie Stefan, direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen also Sasche, sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Das ist spannender Lesestoff aus Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu viele hilfreiche Tipps und Tools zu Beruf und Karriere. Ob tagesaktuelle News mit VDI-Nachrichten Plus und oder 14 täglich als Zeitung oder E-Paper. Suchen Sie sich einfach das passende Angebot für Sie aus. Zu finden unter https://www.vdi-nachrichten.com/abos. Sicherheitshalber bringe ich den Link aber auch nochmal in die Shownotes. Außerdem habe ich heute noch ein kleines weiteres tolles Angebot für Sie. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer kostenlosen E-Paper-Ausgabe der Fachzeitschrift Konstruktion? Sie erscheint ebenfalls in den VDI-Verlagen und widmet sich regelmäßig natürlich auch der additiven Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch mal unter www.ingenieur.de/con-ausgabe-gratis. Bevor ich das jetzt buchstabiere, auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, munter bleiben, auf Wiederhören. Und tschüss.